Geht es nach der EU-Kommission, müssen schon ab 2030 Mietwagenanbieter und Firmenflotten bei neuen Fahrzeugen ausschließlich oder zumindest zu einem großen Teil auf Elektroautos setzen. Noch ist diese Auflage zwar nicht final beschlossen, aber wir wagen heute mal ein Gedankenexperiment und überlegen, wie man solche rein elektrischen Flotten in der Zukunft laden müsste. Denn hier gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, immer öffentlich und damit teuer oder recht günstig auf dem eigenen Firmengelände oder im Parkhaus, womöglich noch mit Solarstrom vom Dach. Mein heutiger Gast kennt sich mit dieser Materie besonders gut aus. Wenn es um skalierbares Laden als Lösung für Flotten geht, kommt Matthias Kreimeier ins Spiel. Er leitet die Mahle-Tochter ChargeBig und hat mit großen Ladeparks für Flotten und Parkhäuser entsprechend viel Erfahrung. Und die wird er heute mit uns teilen und damit ein elektrisierendes Hallo zu einer neuen Ausgabe von E-Mobility Insights, der Podcast von Electriv. Mein Name ist Peter Schwierz und ich nehme Sie heute quasi akustisch mit in die Tiefgarage oder auf den Firmenparkplatz und treffe mich dort virtuell jetzt mit Matthias Kreimeier von Mahle ChargeBig. Herzlich willkommen bei E-Mobility Insights. Lieber Matthias, lädst du gerade dein E-Auto?
Hallo Peter. Ja, tatsächlich lade ich gerade mein E-Auto und natürlich am liebsten immer dann, wenn das E-Auto steht und parkt, um die Zeit dann maximal effizient nutzen zu können.
Also wie sich das gehört. Bevor wir in die Tiefen des Firmen- und Mitarbeiterladens abtauchen, sag mal, was hältst du eigentlich von diesem Flottenvorstoß der EU? Es regt sich ja schon in Deutschland wieder der übliche konservative Widerstand, bis auf zum Bundeskanzler. So ganz ausgegoren ist ja der Vorschlag auch noch gar nicht. Ich glaube, da wurde wieder ein bisschen sehr früh geleakt und ein bisschen halb nur berichtet. Aber was sagst du so generell dazu, Flotten eine Quote vorzugeben?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass die Stoßrichtung hinsichtlich der CO2-Reduktion bei Flotten eines der zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist und dass da einiges passieren muss in naher Zukunft. Ob man das jetzt grundsätzlich über eine Quote und über Regularien erzielen muss, sei mal dahingestellt. Persönlich oder wir von ChargeBig verfolgen eher den Ansatz, dass man natürlich für die Unternehmen Lösungen anbieten muss, sodass ich über Anreize natürlich Unternehmen und auch Privatpersonen von ganz alleine dahin bekomme, dass sie aus freien Stücken auf das Thema Elektromobilität setzen und ich sie nicht quasi proaktiv zwingen muss, in diese Richtung gehen zu müssen.
Rund 60% aller neuen Autos in der EU werden ja auf gewerbliche Halter und Vermieter angemeldet. Nur etwa 40% gehen auf das Konto von Privatkunden. Im Grunde wäre ja so eine Elektroquote für Firmenfahrzeuge schon ein starker Hebel, oder?
Absolut. Also den Beitrag, den Unternehmen da bringen müssen, will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist ein wichtiger Beitrag, um die Elektrifizierung voranzutreiben. Aber wie gesagt, in unseren Augen hängt es natürlich da nicht, dass die Unternehmen in vielen Fällen nicht willig sind, das zu tun, sondern das Autoangebot muss passen, das Pricing muss passen und natürlich auch die Ladeinfrastruktur muss passen, um eben den Nutzern und den Unternehmen da eine attraktive Alternative zu den klassischen Verbrennern eben bieten zu können.
Dann kommen wir doch mal zum eigentlichen Anlass unseres Gesprächs, nämlich dem Laden und vielleicht auch da mal angedockt so an die angebliche EU-Planung. Also wie gesagt, das basiert ja auf so einem Bildartikel, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wäre es denn aus deiner Sicht in Bezug auf die Ladeinfrastruktur schon denkbar? Wir bleiben mal bei diesem Artikel, ab 2030 bei Firmenflotten schon all electric zu gehen?
Also natürlich, wenn man heute digital umschalten würde, gäbe es noch die ein oder andere Herausforderung, jetzt die gesamten Fahrzeuge elektrisch zu betreiben. Aber wenn man dann wirklich eine Ebene tiefer schaut und vor dem Hintergrund, dass es ja doch noch ein paar Jahre sind, müssen wir natürlich noch Hausaufgaben machen, das Netz an der einen oder anderen Stelle ausbauen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht verkennen, dass natürlich in den letzten Jahren mit Vollgas daran gearbeitet wurde, Ladeinfrastruktur, vor allem auch in Deutschland aufzubauen und dass wir in vielen Regionen bereits schon ein sehr üppiges Angebot an Ladeinfrastruktur haben. Und kommen wir ja später nochmal zu, wenn man dann nochmal reinschaut, was ist denn wirklich der tatsächliche Energiebedarf pro Fahrzeug pro Tag, dass wir dann gar nicht mit diesen großen Leistungen rechnen müssen, um eben, sage ich mal, 80-90% der täglichen Strecken, die die Fahrzeuge zurücklegen, auch die tatsächlich elektrisch anbieten zu können und dass ich die Energiemenge, die ich dafür brauche, eben in die Autos reingeladen bekomme.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann nähern wir uns doch dieser Sache mal so langsam an. Wir wollen ja heute mal besprechen, wie eigentlich sich Unternehmen in Sachen Ladeinfrastruktur, sagen wir mal, für ihre eigenen Flotten, aber auch für Mitarbeitende aufstellen können. Was sind denn so erstmal ganz allgemein die Anforderungen beim Laden von Flotten oder eben auf Mitarbeiterparkplätzen? Am Ende denke ich mir immer, da wollen ja wie immer nur Autos Strom. Das kann ja alles kein Hexenwerk sein. Das wird ja nur schon vielfach praktiziert.
Absolut. Im Prinzip ist das genau die Thematik, an die viele im ersten Schritt denken. Das heißt eigentlich, ich möchte mein Auto laden, also brauche ich irgendwo einen Stecker und ein Kabel. Und dann ist eigentlich im Prinzip das Thema erledigt. Muss man dazu sagen, dass das nicht vollumfänglich stimmt. Ich zitiere immer gerne das Bild des Eisberges. Also jeder, der sich mit Ladeinfrastruktur auseinandersetzt, denkt immer an die klassische Wallbox oder an den Supercharger, an das Kabel. Aber das Thema ist ja vielfältiger. Es geht um Abrechnung, die dahinter steht. Die muss möglichst einfach sein. Es geht aber auch natürlich hauptsächlich um den Nutzer. Ich muss in der Lage sein, an verschiedenen Stellen möglichst einfach zu laden. Da darf ich keine zusätzlichen Apps und weitere Ladekarten, immer im Portemonnaie haben, um Ladepunkte freizuschalten. Ich brauche Transparenz bei den Kosten, die auflaufen für das Thema Laden im Feld. Da gibt es natürlich auch heute noch gigantische Unterschiede, was dann den Flottenmanagern irgendwann auffällt, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch gar nicht so günstig ist, wenn man sich mit der Thematik nicht beschäftigt, Elektroautos zu laden, weil das Potenzial ist riesig, aber natürlich auch das Fehlerpotenzial in Anführungszeichen, was wir heute sehen, weil es da noch viele, ich sag mal, schwarze Flecken oder Intransparenzen gibt, wenn ich mich nicht mit dem Thema beschäftige. Trotzdem, und wenn wir es richtig machen, und das ist unser Ansatz, wo wir auch unsere Kunden unterstützen, dass man sich zu Beginn, wenn man in dieses Projekt oder in dieses Thema reinspringt, einmal wirklich Gedanken macht von A bis Z, also wer lädt eigentlich, wer sind meine Kunden, sind es nur die Dienstwagenfahrer, sind es auch Mitarbeiter mit privaten Autos, sind es Lieferanten, sind es Kunden, die uns besuchen, was brauche ich da für verschiedene Tarife, wie möchte ich die abrechnen, wie laden meine Mitarbeiter oder meine Flotten unterwegs am Supercharger, wie funktioniert das, wie läuft das in meine Software rein, in meine Abrechnungslogik und wie lade ich denn vielleicht auch die Fahrzeuge in der besagten Tiefgarage, wie läuft das alles zusammen? Weil wenn ich diese Punkte alle von Anfang an berücksichtige und sein Projekt einfließen lasse, dann kann ich auch sicherstellen, dass am Ende des Tages, wenn Ladeinfrastruktur ausgerollt wird, es da eben nicht zu Kopfschmerzen kommt, sondern dass so einfach wie möglich funktioniert. Ich fahre an den Parkplatz, stecke den Stecker rein, lade, schalte mit der App den Ladepunkt frei und die Abrechnung funktioniert vollautomatisiert im Hintergrund, sodass eigentlich keiner da noch einen Mausklick machen muss. Und wenn das so durchdacht ist, dann funktioniert es auch und kann dann auch zu wirklich signifikanten Kosteneinsparungen beitragen, nicht nur auf der CO2-Seite, sondern eben natürlich auch in der monetären Dimension.
Gibt es denn so schon ein paar Anekdoten, die man so berichten könnte, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen diesem Flottenladen auch annähern? Und was sollte man eigentlich auch unbedingt vermeiden, wenn man seinen Fuhrpark umstellt?
Unsere Erfahrung heraus, und wir haben ja jetzt bereits mehrere tausend Ladepunkte in Deutschland, hauptsächlich bei Firmen und im öffentlichen Bereich eben installiert, dass man grundsätzlich das Thema Elektromobilität auch ganzheitlich betrachten muss. Das heißt, wenn wir über Ladeinfrastruktur sprechen, sprechen wir natürlich auch zwangsläufig über das Thema Elektroauto, ja, nein, Hybrid, ja, nein. Wie hängt das alles zusammen? Welche Nutzerszenarien habe ich in meinen Mitarbeitern-Portfolio drin? Sind das die Außendienstler, die ihre 50.000, 60.000 Kilometer fahren? Welche Strecken fahren die? Welche Gebiete haben die? Fahren die von zu Hause los oder fahren die aus dem Büro los? Wo muss ich da Laden anbieten? Und dann ist es eben ganz wichtig, die Menschen da mitzunehmen. Also auch da wieder bleibe ich bei meiner Aussage, nicht versuchen, über den Schalter umzulegen, dass ich dann sage, ab morgen dürft ihr nur noch Elektroautos kaufen oder bestellen, sondern die proaktiv mitzunehmen, Aufklärungsarbeit zu leisten, denen vielleicht die Möglichkeit geben, auch mal so ein Auto 1, 2, 3 Wochen zu testen und dann wirklich die Vorzüge dieses Elektroautos oder dieses Antriebskonzept eben dann proaktiv zu erfahren und dann idealerweise die Vorteile zu schätzen, Wissen, um dann aus freien Stücken auf dieses Abenteuer einzugehen und dann nicht versuchen, hinten raus eben mit in Anführungszeichen regulatorischen Einflussfaktoren, die die Kollegen dann zwingen, in die neue Welt zu gehen, weil das am Ende des Tages dann zur positiven Akzeptanz dieses ganzen Unterfangens beiträgt. Und du hast mich gerade nach Anekdoten gefragt, vielleicht ein Satz noch dazu. Was erleben wir? Natürlich, der größte Hebel sind die Dienstwagenfahrer und die sind auch die priorisierte Kundengruppe, gerade wenn Unternehmen uns wegen Ladeinfrastruktur ansprechen. Was wir aber dann sehr stark erleben nach 6, 9, 12 Monaten ist, dass zu Beginn hauptsächlich die Firmenwagen, also die Elektroautos der Firma laden, aber dann Schritt für Schritt auch immer mehr private Elektroautos dazukommen, weil man eben dann, wie gesagt, aus freien Stücken feststellt, wenn mich die ganze Zeit am Stellplatz im Büro ein Ladepunkt angrinst, den ich nicht nutze, weil ich heute noch einen klassischen Verbrenner fahre und dann feststelle, dass mein Unternehmen mich unterstützt, indem es deutlich vergünstigte Stromkonditionen mir anbietet. Und dann stellt sich schon die Frage, ob es nicht sich lohnt, auch rein von der Kostenseite, von den Betriebskosten her, mal beim nächsten Fahrzeug über ein Elektroauto nachzudenken, weil die Pendelstrecke, die ich dann ins Büro habe, zu deutlich geringeren Kosten absolviert werden kann, als ich es heute an der Tankstelle eben bezahlen müsste.
Bevor wir uns vielleicht auch nochmal genauer anhören, was die Lösung von Mahle dann anders macht als andere Lösungen, gehen wir doch mal so ganz praktisch an so einen Case ran. Nehmen wir mal an, ich bin ein Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebes, habe so 50 Mitarbeitende und die kommen natürlich, wie sich das gehört, alle mit dem Auto. Und weil ich mir meiner Verantwortung für die Zukunft endlich bewusst geworden bin, möchte ich meine Dienstwagen jetzt elektrifizieren, die Serviceflotte sowieso und will nun auch meinen Standort mit Ladeinfrastruktur ausstatten. Da stehe ich nun wie der Ochs vorm Berg. Was muss ich denn bedenken? Was sind die großen Hebel, um das dann letzten Endes auch möglichst günstig an meinem Standort zu machen?
Zu Beginn ist, genau, du hast schon einige Punkte gesagt, Randbedingungen aufzunehmen, die wir gemeinsam mit den Kunden diskutieren, bevor wir überhaupt in das Thema Ladeinfrastruktur einsteigen. Also über wie viele Autos reden wir, über welche Bewegungsszenarien reden wir, welche Gruppen an Kunden kommen, sind es wirklich nur die eigenen Mitarbeitern oder auch, ich sag mal, Lieferanten und Privatautos, die dann geladen werden sollen, über welche Tarifierung unterhalten wir uns. Also das ganze Thema, reine Fragen stellen und in der Diskussion mit dem jeweiligen Geschäftsführer oder Verantwortlichen dann vor Ort das Thema zu diskutieren und dann natürlich im zweiten Schritt zu schauen, welche technischen Gegebenheiten finden wir denn beim Kunden vor. Das heißt, wie hoch ist denn die verfügbare elektrische Anschlussleistung, die dann zum Laden von Elektroautos genutzt werden kann? Gibt es vielleicht noch eine PV-Anlage? Gibt es im Standort irgendwelche großen Stromverbraucher? All das muss man natürlich berücksichtigen, damit wir eben schauen, wie viel Energie habe ich denn zur Verfügung, um wie viele Elektroautos zu laden? Und auch da wieder kommt in den meisten Fällen raus, dass eigentlich das Thema elektrische Anschlussleistung nicht die zentrale Herausforderung ist. Wie gesagt, wenn man es in Anführungszeichen verkehrt macht und geht zu örtlichen Stadtwerke und beantragt jetzt erstmal stumpf die Anzahl Ladepunkte mal 11 kW an Ladeleistung, ohne da irgendwelche Gleichzeitigkeitsfaktoren oder ohne die Berücksichtigung von einem Lastmanagement einzusteigen, dann kann man relativ schnell sehr viel Geld im wahrsten Sinne des Wortes dort vergraben. Und unser Ansatz geht erstmal mal dahin zu sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Wir schauen, wie viel Energie ist zur Verfügung. Und dann gibt es ja heute mittlerweile technische Möglichkeiten wie ein Lastmanagement, das eben dann wirklich schauen kann, was ist am Anschluss gerade jetzt an elektrischer Energiemenge noch zur Verfügung. Und diese verfügbare Energie stecke ich dann vollumfänglich in die Ladeinfrastruktur. All das führt dazu, dass ich eben auch auf der Kostenseite eben sehr genau reinschauen kann, um dann möglichst attraktiv das Thema anbieten kann und natürlich weniger in Investitionskosten investieren muss, als ich vielleicht mit den klassischen Ansätzen heute kenne, ohne da wirklich jetzt eine genaue Bedarfsanalyse gemacht zu haben.
Das klingt ja dann alles erstmal nicht so sehr nach Rocket Science, sondern nach einer klassischen Bedarfsanalyse letzten Endes. Und das klingt für mich auch ein bisschen so, als könnte man da durchaus auch eine einfache Rechnung aufmachen. Also geht das so mal hier so eben im Gespräch?
Also es ist tatsächlich so, dass man dann relativ gut überschlagen kann, dass wir bei unseren Kunden und den Projekten, die wir sehen, also irgendwo Richtung 20-30% an Betriebskosten, also was Diesel- und Verbrenneraufwendungen angeht, gegenüber dem Elektroauto relativ schnell heben können. Und was man sagen kann, dass wir in unserem System also knapp über die 1.000 Euro pro Ladepunkt an Hardwarekosten liegen. Die Installationen kommen natürlich noch on top drauf. Und das hilft eigentlich schon, um so ein bisschen die Rahmenbedingungen abzustecken, für jeden Flottenmanager mal geistig seinen Bierdeckel auszupacken, mal durchzurechnen, wie viel Kosten er sonst hätte. Und ich kann sagen, dass wir in den meisten Fällen über Amortisationszeiträumen von einigen wenigen Jahren sprechen. Wie gesagt, und da schaue ich erstmal nur auf die reinen Betriebskosten der Fahrzeuge und rechne die Investitionskosten, die ich für Ladeinfrastruktur brauche, dagegen und kann da eigentlich sehr schnell sehr große Beute machen. Wie gesagt, wenn ich die ein oder anderen Stolpersteine aus dem Weg räume, weil sonst kann man, und das gehört leider auch zu der Realität dazu, auch viele teure Fehler machen. Und dann habe ich die Geschichten am Stammtisch, die dann eben sagen, dass das Elektroauto dann teurer ist und so weiter und so fort, weil eben da einige Sachen nicht berücksichtigt worden sind oder nicht in der Awareness so stehen, wie man das im idealen Fall positiv ausnutzen könnte.
Also erst nachdenken, dann umsetzen, dann schließlich auch Geld sparen. Und dann habe ich ja als Unternehmen auch noch einen großen Vorteil und kann möglicherweise meine Elektroautos oder die meiner Mitarbeitenden mit dem Industriestrompreis laden, den ich ja auch im Zweifel recht günstig bekomme. Auch das ist ja wieder so ein Punkt, den ich mit dem Benziner, mit dem Diesel nie machen könnte. Wer verrät es denn dem Bundeskanzler im Rahmen seiner EU-Kritik?
Ja, also das ist tatsächlich was. Und bevor wir zur politischen Dimension kommen, ich meine, wenn man das Thema Ladeinfrastruktur mit den Elektroautos richtig angeht, also meine Frau sagt immer, wir fahren seit Jahren voll elektrisch, auch familientechnisch, dann hat eben das Elektroauto den ganz großen Vorteil, dass ich nie wieder tanken fahren muss. Ja, also das ist gerade, wenn man zwei kleine Kinder hat, ist das natürlich ein Riesenvorteil eines Elektroautos, was man auch nicht immer in Abrede stellen darf. Wenn ich in der Lage bin, zu Hause in der Garage oder am Stellplatz irgendwo zu laden, bietet diese Technologie, dieses Auto die Möglichkeit, im Prinzip nie wieder tanken fahren zu müssen. Ja, das ist mal das Thema nach innen an den Nutzer gesprochen. Und natürlich sind wir, und da haben wir natürlich auch einen guten Draht nach Berlin und auch nach Brüssel, die ein oder andere, ich sag mal, Herausforderungen von der Nutzerseite in der EU dort oder auch beim Bundeskanzler zu platzieren, Stichwort Blockiergebühr oder Roaminggebühren, das sind alles große Hebel, wo in unseren Augen auch leider der Gesetzgeber eingreifen muss, um hier noch ein attraktiveres Angebot für die Elektroautofahrer in Zukunft bieten zu können.
Matthias, vielen Dank für diesen ersten Einblick ins Flottenladen und die ja auch plakative Bierdeckelrechnung für den mittelständischen Betrieb. Gleich geht's weiter mit ganz konkreten Projekten und Lösungen, aber auch Visionen für die Zukunft. Zuvor holen wir aber beide einmal Tiefluft in einer kurzen Werbepause.
Sie wollen keine News zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electriv Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in die Postfächer der Branche. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electriv Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electriv Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electriv.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights. Mein heutiger Gast ist Matthias Kreimeier, der CEO von Mahle Charge Big. Und mit ihm will ich jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs genauer über seinen Technologieansatz und bereits umgesetzte Projekte sprechen. Also auf geht's, Matthias. Wir haben bei Electriv vor einiger Zeit geschrieben, dass Mahle Charge Big die kleinste Wallbox der Welt vorgestellt hat. Mit dem kleinen Haken, dass diese nicht eigenständig nutzbar ist. Für alle, die euer System jetzt nicht ganz so genau kennen, erklären uns doch einmal ganz kurz den technischen Ansatz in so ein paar Sätzen.
Also tatsächlich ist es so, dass wir einen zentralisierten Ansatz verfolgen. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, wie kann ich denn einen Beitrag leisten zur Elektrifizierung von Flotten? Und das spielt sich vor unseren Augen vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Investitionskosten ab, die ich heute brauche, um Parkflächen, Parkhäuser zu elektrifizieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen einmal das Thema Ladeinfrastruktur grundsätzlich neu denken. Und wir sind mit einem zentralisierten Ansatz unterwegs heute. Das heißt, unsere Smallbox, wie ihr richtig geschrieben habt, ist im Prinzip nur ein Stecker und ein Kabel, was sich am jeweiligen Stellplatz befindet, mehr nicht. Und alle elektrischen Komponenten wie Ladecontroller, LTE-Modem, Lastmanagement, Absicherungen befinden sich irgendwo, meistens außerhalb der Sichtbarkeit der Nutzer, in einem zentralisierten Gehäuse, was entweder im Anschlusskeller hängt oder irgendwo in Rückseiten von, ich sag mal, Parkhäusern oder Tiefgaragen, und habe eben dann den Vorteil, dass ich viele Komponenten weglassen kann. Das heißt, ich brauche nicht ein lebensfähiges System je Parkplatz, sondern habe am Parkplatz nur, wie gesagt, besagten Stecker und habe zentral in einer Unterverteilung die ganzen zusätzlichen elektrischen Komponenten und kann hier eben zentral Energiemengen steuern, von hier aus verteilen, bin aber trotzdem eichrechtskonform, kann trotzdem mit 22 kW dynamischem Lastmanagement laden, wenn das die Autos denn hergeben, und habe eben den großen Vorteil, was unsere Installateure zu schätzen wissen, dass die Installationsaufwendungen, die ich brauche, also ich muss beispielsweise überhaupt kein Netzwerkkabel zum jeweiligen Stellplatz ziehen, sondern einfach nur in Anführungszeichen eine Stromleitung und die Wandhalterung verbauen, sodass ich eben damit auch eine gewisse Kostenoptimierung über die gesamte Installationskette eben von Hardware als auch über die sag ich mal, handwerklichen Leistungen, die notwendig sind, ziehen kann und kann so auch beliebig die Anzahl der Ladepunkte variieren. Das heißt, wenn unsere Kunden heute sagen, sie wollen mit 6, 8 Ladepunkte starten, das ist kein Problem. Und nächstes Jahr hätten sie gerne nochmal 10 bis 20 dazu und das Jahr darüber nochmal 50, kann unser System eben genau mit dem Bedarf des Kunden mitwachsen, weil wir jeweils, wie gesagt, am Stellplatz nur die kleinsten möglichen Anzahl an Komponenten haben, das Stromkabel oder das Ladekabel und die jeweilige Wandhalterung oder Standsäule.
Interessantes Konzept. Ihr habt ja diese Smallbox sogar auch als portable Lösung umgesetzt. Ist das nur so ein Gag oder im Sinne eines Baustromverteilers sogar eine ganz passable Erstausrüstung auch für die neue E-Flotte?
Es ist tatsächlich mehr als ein Gag. Also wir sind da im Gespräch mit der Firma Würth gewesen und hier sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen zu sagen, wir müssen, oder die Kollegen von Würth eben sehen, auch im Baugewerbe muss sich natürlich einiges in Zukunft verändern, um, ich will nicht sagen, eine Baustelle CO2-neutral zu bekommen, aber auch da einen Beitrag zu leisten. Und die Bauleiter und auch viele Firmen, die da Zulieferer sind, haben natürlich die Herausforderung, wenn sie heute elektrisch fahren wollen würden, können sie natürlich auf einer Baustelle nicht laden und müssten dann zusätzliche Ladestops einplanen. So, und dann haben wir gesagt, wir können doch eigentlich auch unsere Smallbox-Ansatz portabel machen. Das heißt, wie du es gesagt hast, in einen Baustromverteiler stecken. Und so sind wir in der Lage, heute auch 4 Smallboxen in einem portablen Gerät anzubieten und das quasi fliegend auf der Baustelle verkabeln, so dass auch die Notwendigkeit gegeben ist, dieses System umsetzen zu können. Also wenn heute an der einen oder anderen Stelle gearbeitet wird, dann steht der Baustromverteiler da und morgen muss der umgesetzt werden, dann ist das also alles kein Problem und bietet natürlich den charmanten Vorteil, dass man auch die Fahrzeuge jetzt auf einer Baustelle, während die 8 Stunden, 10 Stunden am Tag dort stehen, eben dann auch zwischenladen oder gesamtheitlich laden zu können und damit das Problem umgeht, dass wir zusätzliche Ladestops bei den Unternehmen halt einplanen müssten, wenn sie verschiedene Baustellen am Tag anfahren.
Also auch keine Ausrede mehr für den Bauleiter und vielleicht ja auch eine spannende Option für den einen oder anderen Bagger. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin vor kurzem in Göteborg bei Volvo Construction Equipment auch elektrisch Bagger gefahren, von klein bis groß. Das war auch ziemlich, ziemlich cool. So, aber zurück zu eurem Ansatz, der ja mit so einer zentralen Leistungseinheit und dem entsprechenden Lastmanagement im Grunde genommen ähnlich wie bei einem großen öffentlichen Ladepark aufgebaut ist, nur eben mit niedriger AC-Leistung. Wie sieht es denn da so hin? Hinsichtlich Modularität und Skalierbarkeit aus, wenn wir nochmal an unseren Geschäftsführer zurückdenken. Du hast gesagt, es ist im Prinzip alles kein Problem. Heute 5 Fahrzeuge, im nächsten Jahr 50 und dazwischen ist eigentlich alles schon da. Habe ich das richtig verstanden?
Hast du sehr richtig verstanden und an der Stelle, glaube ich, kann man einmal nochmal eine kleine Bierdeckelrechnung aufmachen, denn das Thema verfügbare elektrische Leistung trifft uns halt in jedem Akquisegespräch oder in jeder Diskussion zum Thema Elektromobilität. Aber wenn wir uns mal anschauen und die Zahlen hat Automotor und Sport und das Statistische Bundesamt jetzt für 24 veröffentlicht, wenn ich reinschaue, dass in Deutschland im Mittel die Diesel, ich glaube im letzten Jahr knapp über 17.000 Kilometer an Jahreslaufleistung mit sich bringt, dann sind das plus minus 50 Kilometer am Tag und ein Benzinauto fährt irgendwie 12.000, also deutlich weniger. Dann, wenn man das runterrechnet auf, und da haben wir die ein oder anderen Zahlen in unseren Projekten eben, wenn ich das runterrechne auf den tatsächlichen Energiebedarf pro Fahrzeug pro Tag, also wir nehmen mal die 50 Kilometer an und ich sag mal, im schlimmsten Fall braucht im Winter ein Elektroauto heute noch seine 30 Kilowattstunden an Energiebedarf pro 100 Kilometer, das heißt auf 50 Kilometer, also die Hälfte gerechnet, brauche ich 15 Kilowattstunden pro Tag im Mittel pro Fahrzeug. Wenn ich davon ausgehe, dass der jetzt 7 bis 8 Stunden am Tag zum Beispiel im Büro steht, um bei dem Geschäftsführer und Mittelständler jetzt mal zu bleiben, heißt das also im Umkehrschluss, dass ich irgendwo Richtung 2 Kilowatt an Ladeleistung hinkomme, um den Bedarf, den diese Fahrzeuge haben, täglich abzusichern. Und das zeigt eben, dass wir in vielen Fällen eben nicht ein Engpassthema bei der Netzanschlussleistung haben, sondern erstmal schlicht und ergreifend bei der Anzahl Stecker. Weil wenn jetzt das Thema Umparken mit dazukommt, dann wird es relativ schnell unattraktiv für derartige Konzepte. Und deswegen ist unser Ansatz eben zu sagen, wir machen möglichst viele Stecker und gegebenenfalls, wenn die Zuleitung es eben nicht hergibt, dann etwas weniger Ladeleistung. Weil wir eben sicher sind, selbst in diesem Szenario kann der Mitarbeiter, kann der Nutzer sicher sein, wenn er nachmittags in sein Auto einsteigt, dass eben das Fahrzeug dort dann vollgeladen ist und er gut gelaunt wieder nach Hause fahren kann.
Gute Laune ist auch immer ganz wichtig bei der Elektromobilität. Vielleicht auch ein bisschen noch in die Praxis geschaut. Kannst du von dem einen oder anderen Projekt vielleicht mal berichten, das ihr schon umgesetzt habt mit Mahler Chargeback?
Absolut, sehr gerne. Also ein Projekt, was mir direkt in den Kopf kommt, ist eine spannende Umsetzung, die wir bei einem Automobilhersteller gemacht haben. Dort werden ja immer mehr Elektroautos auch gebaut. Und das heißt, kurz bevor die Fahrzeuge in die Auslieferung gehen, muss natürlich auch sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge voll geladen sind, damit natürlich der Kunde bei der Übergabe die beste User Experience hat und ein voll geladenes Elektroauto dann übernehmen darf. So, und da ist man hingegangen zu sagen, wie kriege ich das eigentlich in den Prozess eingetaktet, gönne ich mir Schnelllader, das war die erste konzeptionelle Idee, aber dann bringe ich irgendwo eine Hektik in den Prozess rein, weil 20, 25 Minuten muss so ein Auto laden, dann muss ich wieder umparken und das führte dazu, dass dann am Ende des Tages auch der ein oder andere Unfall mit den Neuwagen dann passiert ist, weil da viel Bewegung auf dem Hof war. Und jetzt ist man schlussendlich dazu übergegangen zu sagen, okay, wir elektrifizieren 70, 100 Parkflächen mit einem AC-System und lassen die Fahrzeuge dann, ich sag mal, im schlimmsten Fall über Nacht dort stehen und habe die Möglichkeit, dann ein vollgeladenes Fahrzeug am nächsten Tag oder nach Schichtende dann wieder weiterzunehmen. Und das Spannende bei diesem Ansatz war, dass man gesagt hat, man will die, ich sag mal, Unfallrisiken auf ein Minimum reduzieren. Das heißt, wir durften keine Installation mechanischer Natur irgendwo auf der Parkfläche vornehmen, sondern haben die gesamten Zuleitungen von der Decken- oder Dachkonstruktion vorgenommen und haben dann beispielsweise statt einer klassischen Smallbox, wie wir es an der Wand befestigen oder auf einer Stele, eben über Kabelroller unter der Decke realisiert, sodass, wenn die Fahrzeuge weggefahren werden, auch das Kabel sich nach oben hin aufgerollt wird und quasi damit keine Möglichkeit gibt, die Autos zu beschädigen. Also das ist ein spannender Ansatz, den man da verfolgt und der wird auch jetzt Schule machen für andere Produktionsstandorte, die sich das angeschaut haben und von dem Konzept begeistert waren, was es eben an Freiheitsgraden mit unserem Smallbox-System eben mit sich bringt. Und ein weiteres Beispiel, was ich glaube, dieses Extrembeispiel für Ladeleistung und Angst vor zu geringer Anschlussleistung mit sich bringt, ist, wenn wir über Flughäfen reden. Und hier haben wir einen Flughafen elektrifiziert, wo im Prinzip in dem Parkhaus keine 30 kW an Anschlussleistung zur Verfügung stehen, wir aber trotzdem dort 18 Ladepunkte eingebaut haben, weil da ist natürlich ein Szenario noch extremer, was wir sehen, dass natürlich ein Mitarbeiter oder ein Besucher, der sich in einem Flughafen bewegt, natürlich nicht nach einigen wenigen Stunden wieder da ist, sondern eben nach einigen wenigen Tagen oder vielleicht ein paar mehr Tagen dort ist. Das heißt auch, die avisierten 2 kW an Ladeleistung, auf die ich runterfahren kann, reichen aus, um das Fahrzeug dann innerhalb von mehreren Tagen vollzuladen. Und in der aktuellen Auslastungssituation gab es also dort noch nie Beschwerden, dass man gemerkt hat, nach einer Dienstreise oder nach einem Kurzurlaub zurückzukommen, dass die Autos nicht vollgeladen sind. Also das sind so zwei spannende Beispiele, die ich glaube, die klassischerweise zeigen, was über die Möglichkeiten jetzt des klassischen Mitarbeiterladens, wo ich Parkflächen und Parkhäuser bei Unternehmen elektrifiziere, eben dann auch als Anwendungsfelder sonst noch mit sich bringen.
Danke für diesen Einblick in die Praxis. Nun ist ja die Welt durchaus komplex und der E-Autofahrer fährt mit seinem Dienstwagen dann vielleicht ja auch doch mal in den Urlaub, statt jetzt zu fliegen, wie eben beschrieben bei dem Flughafenbeispiel. Spätestens da wird es ja dann doch wieder irgendwie kompliziert, ne, mit dem Unterwegsladen, der ganzen Abrechnerei. Ist jetzt nicht so euer Kernmetier, aber wie schaut ihr letzten Endes darauf? Auch darauf muss sich ja dann der Fuhrparkmanager unseres mittelständischen Betriebes letzten Endes einstellen.
Ja, also du hast recht, das ist jetzt nicht unser Hauptfokus, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich Teil der ganzheitlichen Betrachtung, die wir gemeinsam mit dem Kunden zu Beginn machen, weil es ist natürlich auch so, dass wir in dem Projekt dann natürlich eine Möglichkeit bieten müssen, dann über Partner die Elektrofahrzeuge dann auch unterwegs am Schnelllader laden zu können. Und da gibt es ja auch tolle Anwender oder Unternehmen, die heute bereits große Schnellladenetzwerke eben im Feld haben. Und dank des Roaming oder der Möglichkeit, auch über verschiedene Apps diese Ladepunkte freizuschalten, die dann in ein Abrechnungssystem zusammenlaufen, ist es auch da, wie gesagt, man muss am Anfang drüber sprechen, man muss sich dieser Anforderung bewusst sein und man muss auch den Mitarbeitern und den Nutzern natürlich noch die ein oder andere Erklärung liefern, dass man vielleicht jetzt nicht mit der falschen Ladekarte beim falschen Anbieter lädt, was dann zu exorbitanten Kosten führt, sondern auch da die Sensibilität nach oben zieht und die Leute aufklären, dass das eben kein Hexenwerk ist, auch ein Fahrzeug draußen im Feld zu laden. Und dann funktioniert das eigentlich ganzheitlich auch nicht nur für den Nutzer, sondern eben für den Flottenbetreiber oder für den Fuhrparkmanager, der dann alle Informationen in seinem üblichen Tool zusammengezogen kriegt und die Autos heute in der klassischen Verbrennerwelt, aber dann morgen auch in der Elektrowelt mit den Ladevorgängen ganz normal auswerten kann.
Also im Grunde wirklich keine Ausreden mehr für unseren mittelständischen Betrieb. Dann lass uns nochmal einmal in die Zukunft schauen, hier am Schluss unseres Podcastes. Denn ich sag mal, dieses konduktive Laden, das ist ja eigentlich, ob nun mit Gleich- oder Wechselstrom, du hast es beschrieben, im Prinzip alles da gelöst, es entwickelt. Man muss sich ein bisschen eine Birne machen. Wie setze ich das um an meinem Standort? Und ja, es kostet auch noch ein bisschen Geld, aber es amortisiert sich. Auch das hast du beschrieben. Wenn du jetzt mal in eure Entwicklungspipeline schaust, gibt es da irgendwelche nächsten Schritte am Horizont?
Also für uns steht die einfache Nutzererfahrung im absoluten Fokus unserer Aktivitäten. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, eben ein fest angeschlagenes Kabel beispielsweise bei unserem Smallbox-Konzept zu verfolgen, damit eben der Nutzer nicht im Kofferraum rumwühlen muss, um sein Ladekabel rauszuholen. Und das wird ja besonders spannend, wenn es darum geht, wenn ich laden muss und es regnet, die Kabel sind nass, ich habe schmutzige Hände. Und dann habe ich ganz schnell keine Lust mehr, ein Elektroauto draußen zu laden. Deswegen, wie gesagt, unser fest angeschlagenes Kabel. Und für uns ist beispielsweise ein nächster technologischer Schritt, dann lassen wir das Kabel eben ganz weg. Heißt, wir alle kennen die elektrische Zahnbürste, wie ich die wireless lade, also induktiv. Und sowas ist für uns zum Beispiel auch denkbar. Und der eine andere OEM, also Automobilhersteller, schielt ja auch darauf, das in Zukunft anzubieten. Und vielleicht kommt da auch was von uns in der Zukunft, dass wir eben das Kabel durch eine Platte ersetzen, die dann am Stellplatz liegt. Und dann gibt es wirklich gar keine Ausreden mehr, dann auch das Elektroauto nicht mehr laden zu können.
Das klingt ja sehr spannend, wurde aber ja auch schon vielfach versucht und scheiterte irgendwie immer doch an der Standardisierung. Was macht dich denn optimistisch, dass das nochmal kommt und irgendwie besser läuft?
Also ich glaube, wir sind mittlerweile in einem, und das stimmt mich sehr optimistisch, Zustand am Markt. Auch gerade die deutschen OEMs haben ja stark aufgeholt, wenn ich jetzt beispielsweise an die neue Klasse denke oder was Mercedes gerade vorgestellt hat, an wirklich technologischen Neuerungen auf dem Markt. dann sind wir, glaube ich, in einer Situation, wo das Elektroauto wirklich auch massentauglich ist und wirklich für die meisten Anwendungsfelder auch nutzbar ist, ohne wirklich größere Nachteile da zu generieren. Und damit ist dann auch der Markt oder der Bedarf da, dass ich die Lösungen noch weiter optimiere. Und man hat auch, glaube ich, dann gesehen, und das wird passieren, dass man eben nur gemeinsam diese Standards für beispielsweise diese Ladeplatten, was das Thema Wireless angeht, dann eben gemeinsam zu heben, weil dieses klassische Denken, ich kann nur noch an der Mercedes Wallbox oder an der BMW Wallbox laden, das führt einfach zu nichts mehr in der heutigen Zeit. Und deswegen, glaube ich, hat da auch ein ganzes Umdenken in den Büros stattgefunden, sodass man jetzt dieses Thema Wireless beispielsweise, gibt es ja noch ein paar andere technologische Themen, die, wenn ich ans bidirektionale Laden denke und so weiter und so fort, wo eben Standards geschaffen werden müssen, um gemeinsam das Thema Elektromobilität da in die Zukunft zu heben.
Also, dann sind wir sehr gespannt, ob das wirklich so kommt und sind hier auch am Ende unserer Ausgabe von E-Mobility Insights. Matthias, hab ganz vielen Dank für die spannenden News und Einblicke in die Welt des Flotten- und Mitarbeiterladens. Und wenn du jetzt auf dein Handy schaust, ist dein E-Auto inzwischen schon vollgeladen oder muss es noch ein bisschen?
Nö, es muss noch ein bisschen. Aber ich habe gestern eine längere Tour hinter mir gehabt.
Danke fürs Gespräch, alles Gute für euch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Bis in Kürze. Danke dir, Peter. Ciao, ciao.
Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie keine Hintergründe der Elektromobilität mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie E-Mobility Insights gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Bis zur IAA Anfang September gibt es hier alle 2 Wochen was Frisches auf die Ohren und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wo auch immer Sie sind, noch bei der Arbeit oder bereits im wohlverdienten Urlaub, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.